Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich, auch die Zuschauer über Zoom und die Bekannten und Freunde, die gekommen sind heute in diese Gemeinde. Herzlich willkommen zur Predigt heute am 8. Juni in der Kramerstraße. Ich bin das erste Mal da, wie ich vorhin schon sagte, und ich habe mich darauf gefreut, weil ich bin so jemand, der gerne auch mal dem Unbekannten etwas nachgeht, und die Kramerstraße war bisher unbekannt. Ich habe sehr nette Menschen kennengelernt heute Morgen schon und freue mich, dass ich heute hier stehen darf, um euch ein wenig aus meiner Arbeit, was ja die Grundlage ist für die Predigt, zu berichten, aber auch wichtige und wahre Botschaft. Wir haben uns in der Sabbatschule, das war die Gruppe, die hier im Raum hinten in der Ecke war, unterhalten, was könnte die Wahrheit sein? Und wo finden wir sie denn heutzutage noch? Da gehe ich ein wenig darauf ein in der Predigt. Der Titel der Predigt lautet: Mich verstehen, andere lieben, andere verstehen, mich lieben. Das ist ein komischer Titel, aber er fußt auf dem Doppelgebot von Jesus. Ich möchte dazu die Schriftstelle lesen aus Matthäus 22, die Verse 37 bis 40. Matthäus 22, 37 bis 40. Ein Gesetzeslehrer fragte ihn: Lehrer, was ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle anderen Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Es ist aus meiner Sicht ein gewaltiges Wort. Das haben wir ja quasi mit der Muttermilch schon aufgesaugt als adventistische Gläubige im Taufunterricht, und vielleicht schon vom Elternhaus her haben wir immer gehört: Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das ist ja irgendwo keine einfache Aufgabe, ne? Und das ist ein Gebot, eine Formulierung Jesu in einem gewissen Kontext. Woher kommt dieser Kontext? Wo hat er stattgefunden? Er sagt, das wichtigste Gebot ist: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Also nicht nur ein Teil, nicht nur mal 10 Minuten am Tag, sondern ganz. Und ebenso wichtig: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn wenn ihr diese beiden Aspekte beachtet, dann habt ihr das ganze Gesetz erfüllt. Jesus hat das ja im Kontext gesagt, als die Pharisäer zu ihm kamen und haben gesagt: Hey, Jesus, sag uns mal bitte, was ist das wichtigste Gebot? Das ist ja eine Fangfrage, ne? Das ist ja eine Konfrontation in der Öffentlichkeit. Jesus wird dort herausgefordert von den Pharisäern. Wer sind denn diese Pharisäer? Ich bin dem mal so ein bisschen nachgegangen und habe festgestellt, es gibt zwei Sichtweisen auf diese Gruppe von Gesetzeslehrern aus dem jüdischen Kontext in der Zeit Jesu. Auf der einen Seite haben wir die biblische Darstellung. Und in der biblischen Darstellung haben die Pharisäer häufig so eine etwas negative Erscheinung. Sie sind immer bedrohlich unterwegs und versuchen, das Gesetz am Buchstaben 1:1 zu überwachen. Und sie sind letztlich für uns auch mitverantwortlich für die Kreuzigung Jesu. Also die biblischen Autoren wie die Evangelisten haben die Pharisäer eher im negativen Licht beleuchtet. Es war eine Gruppe, die sich ja mit Vehemenz für die Reinheitsgebote und für die Heiligung eingesetzt hat. Es gibt auch außerbiblische Berichte über die Pharisäer. Sie selbst, die Pharisäer, haben nie etwas über sich berichtet. Es gibt keine Bücher von ihnen, es gibt auch keine Schriften, die sie selber verfasst haben. Aber es gibt einen außerbiblischen Kontext von einem jüdisch-hellenistischen Historiker, der hieß Flavius Josephus. Vielleicht hat den Namen ja schon mal jemand gehört von euch. Dieser Flavius, das war jemand, der später in Rom gelebt hat und die Zeit genutzt hat, um die ganzen Eindrücke, die er gewonnen hat in der Zeit, als Jesus lebte, er hat das mitbekommen, er hat vieles direkt erzählt bekommen, er hat es auch aufgenommen und in seinen Schriften niedergelegt. Und er stammt eben aus diesem Kreis, ein jüdisch-hellenistischer Historiker, außerbiblische Quelle, auch zu den Pharisäern. Und der beschreibt Pharisäer durchaus als positive Gruppe in der Hierarchie in der jüdischen Gesellschaft. Dort hat er nämlich gesagt, ein Pharisäer geht niemals zum Essen, bevor er sich nicht die Hände und die Füße gereinigt hat. Er ist bedacht darauf, dass tatsächlich immer die Heiligungs- und Reinigungsgebote, dass man sich heilig dem Herrn und ehrfürchtig dem Herrn gegenüber bewegt. Das war ihr Ziel. Das nur mal so nebenbei von diesen Pharisäern, die durchaus in dieser Gesellschaft, in der sie gewohnt haben, eine hohe Achtung hatten, auch wenn sie nicht immer geliebt wurden, wegen ihrer peniblen Ermahnungen. Jetzt gibt es aber neben den Pharisäern auch noch andere gesellschaftlich-politische Gruppen. Dort waren die Sadduzäer unterwegs, dort waren die Essener unterwegs und die Zeloten. Also alles in irgendeiner Form Menschen, die sich eine gewisse Philosophie auch verschrieben haben. Die Sadduzäer eben mit der Verweigerung der Toten, dass die Toten auferstehen. Die Essener, das waren ganz scharfe, nochmal zusätzlich schärfere Pharisäer, die eben entsprechend auch noch mehr der Gesellschaft Repressalien offenbart haben. Und die Zeloten kennen wir auch. Das waren nämlich die, die im Untergrund gekämpft haben, um sich von den Römern zu befreien. Und alle diese Gruppen haben Einfluss gehabt auf die Gesellschaft und letztlich auch Einfluss auf das Wirken Jesu. Und Jesus hat sich mit diesen Menschen auseinandersetzen müssen. Und ihr könnt euch das vorstellen, wenn man dort lehrt und wird öffentlich in der Gesellschaft konfrontiert, dann ist das schon so eine ziemlich tiefe auch Verletzung, die da versucht wird anzubringen. So nach dem Motto, wir wollen den jetzt mal so richtig blamieren. Jesus hat keine Angst vor diesen Pharisäern, er hat auch keine Angst vor den Sadduzäern oder sonstigen Mitgliedern der Gesellschaft. Jesus reagiert nämlich ganz gescheit, sehr weise auf diese Sticheleien aus der Gesellschaft. Dieses Beispiel hier, aus dem der Predigtkontext stammt, ist ja nur ein Beispiel von vielen. Was hat Jesus denn gemacht, als er konfrontiert wurde mit Versuchungen, mit den Sticheleien, mit den Herausforderungen? Was hat Jesus getan? Er hat geantwortet, nicht aus sich selbst, nicht mit einer spontanen Reaktion. Er hat sich besonnen auf das Wort Gottes. Wenn wir es ganz genau nehmen, hat er sich auf sich selber besonnen, denn er ist ja das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort kam von Gott. Und er hat dieses Wort benutzt und hat geantwortet. Im Besonderen ist uns vielleicht in Erinnerung diese Geschichte, wo er von Satan versucht wurde in der Wüste. Ihr müsst euch das ja mal vorstellen, 40 Tage nichts gegessen. Und dann kommt einer daher und sagt, hey, da liegen ein paar Steine, sag doch einfach mal, leckerer Laib Brot, der duftet. Das ist eine gemeine Versuchung. Was sagt Jesus? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Auch als er sich vom Tempel stürzen soll, hat er geantwortet, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Also er hat immer in dieses Refugium hineingegriffen und hat gesagt, wenn ich versucht werde und wenn ich in Sticheleien herausgefordert werde, dann benutze ich das Wort Gottes, um zu antworten. Ist es vielleicht möglich, dass das eine Schablone für uns sein könnte? Es geht in vielerlei Hinsicht, oder es gibt in vielerlei Hinsicht in den Gemeinden, in die ich hineinkomme, auch Spaltungen. Ich habe das vorhin erwähnt, kurz beim Vortrag. Die Mediation gehört mit zu meinem Aufgabenbereich. Und eine Mediation auszuführen, führt mich auch immer in die Sichtweisen von mehreren Parteien, die sich gegeneinander irgendwie nicht einigen können, wo es Streit gibt, wo Sticheleien, Herausforderungen, Blamage an der Tagesordnung sind. Ich habe gestaunt, wie tief doch in unserer adventistischen Kirche in der Schweiz solche Scharmützel, sage ich mal, zu Hause sind. Ich kenne eure Gemeinde, wie gesagt, überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, inwiefern es Streitigkeiten gibt in der Gemeinde, aber auch vielleicht in eurem Kontext, im privaten Bereich, im beruflichen Bereich. Ich weiß es nicht, ob es sie gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sie gibt. Ist vielleicht jetzt ein bisschen provokant gesagt, aber ich bin mir sicher, auch in der Gemeinde Kramerstraße gibt es unter Umständen Auseinandersetzungen, die bereinigt werden müssen. Vielleicht sind sie bereinigt, vielleicht ist es aber auch noch offen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für uns Menschen, wieso kommen wir eigentlich immer wieder in diese Situationen? Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Ich habe das bei mir schon häufiger erlebt. Es ist fast wie ein Muster. Man kommt eine Zeit lang klar mit jemand und dann beginnt wieder irgendetwas, wo es einen Streit gibt oder eine Meinungsverschiedenheit. Und dann ist man plötzlich nicht in der Lage, diese Meinungsverschiedenheit zu bereinigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal so, dass es eben immer wieder kommt. Und ich habe mir Gedanken gemacht zum Predigt heute, wie kann man das so ein bisschen auch mal anfassen als Thema. Diese Streitigkeiten, dieses Nicht-Klarkommen miteinander. Wenn ich in so eine Gemeinde gehe und eine Predigt halte, dann habe ich mir schon häufiger die Frage gestellt, macht es denn überhaupt Sinn, dass der Prediger sich daheim irgendwie vorbereitet und ein Thema mitbringt? Wäre es nicht eigentlich gescheiter, man würde der Gemeinde zuhören und dann die Predigt darüber halten, was die Gemeinde interessiert? Das wäre natürlich für den Prediger absolut herausfordernd, spontan zu predigen. Aber ich merke immer wieder, dass das Thema, was ich in verschiedenen Gemeinden schon gepredigt habe, doch immer wieder genau den Kern trifft, um den es gerade geht. Auch in der Lektion zum Beispiel. Wir haben heute Morgen gesprochen über Fälschung und Echtheit, über die Geschichte, dass wir ja in der Endzeit immer mehr auch durcheinander gebracht werden von Satan. Was ist denn die Wahrheit und wo liegt sie? Woran können wir uns orientieren? Und ich möchte an dieser Stelle auch einfach mal euch die Frage stellen, was sind denn so eure Wahrheitsgeber im Leben? Wer kann euch sagen, was wahr ist und falsch? Wir wissen das von den Kindern her oder von früher, da haben wir solche Sprüche mal mitbekommen, oh, du musst deinen Teller leer essen, dann wird das Wetter schön. Oder vielleicht hat der eine oder andere als Kleinkind ja auch noch an den Weihnachtsmann geglaubt. Irgendwann erkennt man mal, Moment, das ist ja eigentlich Nonsens. Aber es war eine Zeit lang Wahrheit meines Lebens, wie lange auch immer. Und mit mehr Erkenntnis können wir auch reflektieren, was Wahrheit ist und was nicht. Und trotzdem prägt uns diese Zeit, ich will jetzt nicht auf den Weihnachtsmann eingehen, aber uns prägt diese Zeit zwischen 0 und 7 Jahren im Leben, dort werden wir geprägt. Dort begegnen wir Autoritätspersonen, die uns eine gewisse Wahrheit über das Leben mitgeben. Und diesen Wahrheiten glauben wir auch noch, wenn wir erwachsen werden. Es sei denn, wir können sie reflektieren und anders bewerten. Diese Gesetzmäßigkeit, die wir haben zwischen 0 und 7 Jahren, werden wir mit unserem sogenannten Lebensskript geprägt. Dieses Lebensskript beinhaltet eigentlich eine gewisse Form des Lebens als Kind. Wie bekomme ich am meisten Erfolg und Streicheleinheiten, wie komme ich am geschicktesten durchs Leben? Und das setzt sich fort, dieses Skript regiert uns auch noch, wenn wir erwachsen sind. Bei manchen sogar bis ins hohe Alter. Man merkt das, wenn man mit Leuten dann reflektiert über gewisse Verhaltensweisen. Ah ja, da ist immer noch ein kindlicher Anteil an den Reaktionen feststellbar. Und innerhalb dieses Konstrukts finden wir auch unsere Konfliktbewältigungsstrategien. Und wie häufig kommen wir heutzutage in unserem Kulturkreis zu der Erkenntnis, oh, ich bin nicht schuld, der andere ist schuld. Ich bin ja ein Opfer. Ich bin ja das Opfer meiner Umstände. Ich bin das Opfer meiner Kindheit. Ich bin das Opfer vom Nachbarn, weil er den Baum rüberwachsen lässt. Ich bin das Opfer eines anderen Verkehrsteilnehmers, der mich geschnitten hat. So haben wir überall Elemente, wo wir Schuld oder Verantwortung von uns wegschieben. Das ist unser Skript, unser Muster. Und diese Wahrheiten, die wir als Kind aufgenommen haben, die können ganz gewaltige Auswirkungen haben. Hier ein paar Fragen dazu. Bist du schnell gekränkt? Hast du automatisch Schuldgefühle, wenn du jemanden eine Bitte abschlägst? Schlägt es dir sofort auf den Magen, wenn dich jemand kritisiert? Gehst du schnell an die Decke, wenn etwas passiert, was dir nicht schmeckt? Bist du niedergeschlagen, wenn dir etwas nicht gelingt? Fühlst du dich etwas schlecht, wenn du unpünktlich kommst? Prägungen finden statt in vielfältiger Weise durch Autoritätspersonen. Als Kinder haben wir kaum eine Wahl, wer unsere Autoritätspersonen sind, die uns etwas über Wahrheit sagen dürfen. Als Erwachsener schon. Als Kind hören wir vielleicht, wie kannst du das nur vergessen? Wie konntest du dich nur so unmöglich benehmen? Das hätte dir nicht passieren dürfen. Ich selber spüre manchmal, dass diese Kindheitssätze mir heute noch nachhängen und mich beeinflussen. Ein Beispiel. Neulich fuhr ich wir wohnen im Bündnerland und da fährt man mit der Rätischen Bahn. Also nicht mit der SBB, sondern mit der Rätischen Bahn. Schmalspurstrecken, wunderschöne Landschaften. Ich habe am Bahnhof gestanden morgens und wie das so üblich ist, ich habe meine Nachrichten in meinem Smartphone gelesen. Der Zug fuhr ein und ich stieg hinein, setzte mich auf den Sitz und dann kam der Kontrolleur. Und dann fiel mir ein, oh, ich habe meine App ja noch gar nicht aktiviert. Jetzt bin ich ja Schwarzfahrer. Der Schaffner begegnete mir freundlich und sagte, ja, wo wollen Sie denn hin? Ja, dann habe ich den Zielort genannt, dann hat er mir die Fahrkarte verkauft für Normalpreis, keinen Zuschlag. Und ich habe mich total gewundert und habe mich mehrfach bedankt und habe gesagt, hey, danke, danke, das ist ja nett. Ja, und irgendwann sagt er mir zu mir, jetzt ist es mal genug mit Danke, man muss auch mal was glauben. Der Schaffner ist gegangen. Ich habe den Zug verlassen, bin zu meinem Arbeitsplatz gegangen und es dauerte mehrere Stunden, um dieses Gefühl im Bauch loszuwerden, da habe ich etwas falsch gemacht. Da habe ich ja wirklich versagt. Ich habe die Fahrkarte nicht gelöst. Mei, und das passiert mir. Also, das sind Prägungen aus der Kindheit, man nennt das in der Fachsprache auch Antreiber, die einen so umtreiben. Bei mir ist es zum Beispiel ganz klar, sei perfekt. Ich möchte gerne perfekt sein. Ich hoffe, wenn wir uns nach der Predigt unterhalten, könnt ihr diesen Antreiber befriedigen. Wenn nicht, dann gehe ich geknickt davon. Nein, das war ein Witz. Das ist natürlich nicht so, aber diese Antreiber, diese Prägungen aus der Kindheit beeinflussen uns heute noch. Wer sind deine Autoritätspersonen in deinem Leben heute als Erwachsene oder als heranwachsende Person? Wer darf dir was sagen? Sind es die Social Media Kanäle, Facebook, TikTok, wie sie auch immer heißen? Sind das die Nachrichtensprecher, die bei 20 Minuten etwas über eine Katastrophe erzählen oder für eine Weltuntergangsstimmung sorgen? Sind es die, die die Wettervorhersage machen? Sind es die, die dir eine Diagnose mitteilen als Ärzte? Wer darf dir die Wahrheit sagen? Sind es vielleicht Politiker, die in irgendeiner Form etwas sagen, wie wir zu leben haben? Sind es die Menschen, die irgendwo aus dem, quasi wie aus dem Nichts heraus plötzlich ein Riesenforum bekommen und schreien, so müsst ihr es machen? Nur eine Impfung kann euch retten? Sind es diese Personen, die euch etwas sagen dürfen, oder wer ist es tatsächlich? Ich glaube, für mein Leben, für mich ganz persönlich, ich hoffe für euch auch, Jesus Christus hat mir gezeigt, prüfe bitte das, was um dich herum vorgeht, auf Wahrheit. Und wie können wir es prüfen? Was haben wir für Möglichkeiten, das zu prüfen? Wir haben nur eine Chance. Wir können glauben, dass Jesus der Retter ist. Und wir können uns sein Wort, die Bibel hervornehmen und die ganzen Belange um uns herum damit überprüfen. Wenn ihr die Lektionen der letzten Wochen aufmerksam gelesen habt, dann werdet ihr feststellen, die Prophetie, die wir in der Bibel finden, stimmt bis auf den Tag genau. Und die Bibel ist wahr. Es ist meine persönliche Überzeugung. Inwiefern sie eure persönliche Überzeugung ist, das überlasse ich euch. Ich glaube daran, dass die Bibel wahr ist. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht. Ich glaube aber fest daran. Denn das ist das Einzige, wo ich mich festhalten kann in der heutigen Zeit, wo Autoritätspersonen verblassen, die mir irgendeinen Nonsens erzählen wollen. Ich erzähle euch noch ein kleines Beispiel. Ich habe etwa 3,5 Jahre in Luzern gearbeitet und bin immer ins Bündnerland gependelt. Und eines Abends, man fährt so 1:45 bis nach Hause, sitze ich in meinem Fahrzeug und fahre über den sogenannten Hirzel, ist euch sicherlich ein Begriff. Und wenn man diesen Hirzel von Luzern her, also von Zug her überschritten hat, dann sieht man den Zugersee vor sich, den Zürichsee vor sich liegen. Ein wunderschönes Bild, ein schönes Panoramabild. Und wenn man die nächste Kurve genommen hat, dann sieht man den Zürichsee mit dem Lindtal hinten. Und ich habe unterwegs Gott die Frage gestellt, wie siehst denn du das, lieber Gott? Heutzutage versucht Satan und andere Menschen, wie auch immer, dich von deinem Thron zu stoßen. Sie erfinden allerlei Sachen. Die sagen, es gibt eine Klimakatastrophe. Sie sagen, wir können das Wetter beeinflussen. Sie sagen, wir können nur gerettet werden, wenn wir gewisse Medizin zu uns nehmen. Wie siehst du das? Ich fuhr dann diese Strecke und konnte in das Lindtal blicken und dort sah ich 3 Regenbögen ineinander verschränkt. Aber nicht ganze Bögen, sondern nur Teile davon. Aber so klar und deutlich, dass sie mir fast in den Augen wehgetan haben. Und ich habe gemerkt, Gott spricht zu mir, Andreas, bleib doch ganz locker. Du hast diese Sorgen und Nöten, ja? Aber ich hab's doch in der Hand. Was habe ich denn dem Noah zugesagt, als er gestrandet ist in der Türkei? Es wird nicht vergehen. Tag und Nacht, Sommer, Winter und Sommer, Saat und Ernte. Es wird nicht vergehen, solange die Erde besteht. Gott hat mir an diesem Nachmittag gesagt, ich habe alles in der Hand. Und blicke hinauf, blicke zu mir, dann wirst du auch nicht mehr erschrecken vor diesen ganzen Wahrheitspredigern der Zeit. Und dann ist mir begegnet, noch weiter im Nachdenken, diese Thematik. Wenn denn die Prophetie in der Bibel schon wahr ist und wir das ja ablesen können, aufgrund der Zeitberechnung ist das und das und das passiert in der Vergangenheit, dann sind die anderen Teile der Bibel auch wahr. Und wenn ich in der Bibel lese, welche Zusagen mir ganz persönlich gegeben werden als Mensch, dann sind die auch wahr. Das ist meine Überzeugung. Jesaja 41,10: Fürchte dich nicht, steht dort, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch und ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Also Gott hält mich. In Jeremia 29,11: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Jesaja 43,2, dort steht, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und wenn die Flamme wird dich nicht versengen. Und hier der 1. Mose 9, Vers 13, meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Also Gott sagt durch seine alltägliche Gegenwart mir zu, ich bin bei dir. Diese Zusage stimmt genauso wie die Prophetie. Und von daher ist die Bibel der einzige Anker, auf den ich mich persönlich verlassen kann. Ich hoffe, ihr auch. Und dieses Wort, was Jesus uns da gegeben hat, das könnte auch eine Gegenmaßnahme sein gegen diese Scharmützel, wo ich am Anfang von sprach, von Streitigkeiten, von Angriffen. Wir sind sehr schnell angegriffen deswegen, weil wir verletzt werden in unseren Gefühlen, in unserer Ehre, in unseren Sichtweisen und wir fühlen uns manchmal nicht gesehen oder ernst genommen. Gott macht hier andere Zusagen in der Bibel. Er sieht dich und er nimmt dich ernst. Und wir können auch diese Zusagen aus der Bibel hervornehmen, wenn uns jemand angreift. Sei es hier in der Gemeinde, wenn wir miteinander streiten, sei es im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, wir können immer uns erinnern, was Jesus uns zusagt in seinem Wort. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, weihte ich dich zum Propheten für die Völker. Gewaltige Zusagen, die dir und mir gelten und nicht irgendjemand, der damals gelebt hat. Also wir können Zusagen Gottes uns als Stärkung nehmen. Wir können Zusagen Gottes für uns zur Auferbauung verwenden und damit Streitigkeiten aus dem Wege gehen. Weil wir wissen, wir sind nicht gesehen. Wir haben einen Gott, der uns wertschätzt. Selbst wenn unser Mitmensch es nicht tut. Und das ist eine wichtige Botschaft, die hier an dieser Stelle ich euch gerne mitgeben will. Und abschließend möchte ich noch mit dem Wort von Johannes 16, Vers 13. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, dann hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem Auftrag, sondern er wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Amen.